Am 9. Februar 2014 hat er für die SVP einen Sitz im Winterthurer Stadtrat erobert. Seit einem Jahr, seit einem knappen Jahr oder beziehungsweise seit 322 Tagen ist er jetzt im Amt als Bauvorsteher. Mit seiner überlegten Art ist er im Wahlkampf immer ein bisschen angegickt. Aber auch nach seinem Sieg hat er sich nie aus der Ruhe bringen lassen. In seinem ersten Jahr als Stadtrat hat er schon einiges durchmachen müssen. Durchgemacht hat er auch den Wandel vom Oppositionspolitiker zum Stadtrat. Wie der 48-jährige ehemalige Kantonspolizist auf sein erstes Jahr als Stadtrat zurückschaut, das erzählt er uns gerade selber. Begrüßen Sie mit mir den Josef Lisibach.
Grüezi miteinander.
Herr Lisibach, wie viele Mal sind Sie in diesen 322 Tagen so richtig hässig gewesen?
Oh, das ist jetzt eine gute Frage. In diesen 322 Tagen, ja. Wahrscheinlich nie so richtig hässig.
Also haben Sie es durchgezogen, wie Sie auch sonst sind, so ruhig und gelassen?
Ja, weil es ist nicht zielführend. Also wenn man verrückt ist, dann ist das ein Moment, wo man sich aufregt über etwas. Aber das Problem ist ja noch nicht gelöst wegen dem.
Aber trotzdem wird es Situationen geben, wo Sie vielleicht innerlich den Kopf schütteln? Oder
das bestimmt.
Was sind das für Situationen?
Ja, also einzeln und nachvollziehbar werde ich dir da nicht erzählen, aber das ist schon, wenn irgendwie im Zusammenhang mit dieser Werk-1-Abstimmung hat es Sachen gegeben, wo ich dann schon ein bisschen den Kopf schütteln musste, ja, wenn man dann von einer halben Milliarden Bausumme redet und man redet letztlich über die Nistkästen der Mauersegler, dann ist es zwar verständlich aus der Sicht von dem, wo Mauersegler jetzt gerne hätten sich dafür einsetzen wollen, aber angesichts der Grösse des Projektes so ein bisschen nicht angebracht gewesen, so in dem Zusammenhang. Aber das sind einzelne Sachen gewesen, ja.
Gut. Auf das können wir sicher auch noch sprechen. Gründe in Ihrem ersten Amtsjahr hat es zum ein bisschen Ärger haben, hat es ja durchaus auch dort und da einmal gegeben. Sie haben kurz nach Amtsantritt verschiedene schlechte Nachrichten müssen überbringen. Zum Beispiel haben Sie den Dössermann müssen sagen, dass es jetzt doch keine Aufwertung gibt von der Zürichstrasse. Sie haben dann den Wülflinger, Ihren Nachbarn sozusagen, müssen sagen, dass die Neugestaltung vom Lindenplatz vorläufig gestrichen ist. Den Velofahrern haben Sie müssen sagen, dass es keine Schnellbahnen gibt zur Winterthur. Da sind Sie auch gerade mal am Anfang ein bisschen in der Kritik gestanden. Wie sind Sie mit dieser Kritik umgegangen?
Ich habe dann auch noch die Arbeitsgruppe Velo habe ich auch noch aufgelöst. Also das auch noch dazu
und die Tempo-30-Zonen haben Sie auch zum Teil müssen verschieben.
Genau. Also es war ja alles so ein Nachvollzug, wo fast ein bisschen, das wäre auch meiner Vorgängerin nicht anders gegangen. Sie hätte wahrscheinlich das Gleiche müssen machen in all diesen Fragen. Weil man einfach einen Haufen versprochen hat zu anderen Zeiten. Man hat so kleinere Projekte angefangen, man hat eine Gruppe zusammengesucht, hat sich selber gebildet in Wülfling oder in Töss. Die haben dann die Projekte gestartet und die Projekte sind gewachsen. Und verschiedene Leute haben dann gesagt, ja, das könnte man noch, man prüft es auch noch. Und aus dem Prüfen hat man dann ein Versprechen genommen. Und letztendlich ist es dann halt darum gegangen, dass man mal geschaut hat, was würde das kosten und können wir uns das leisten, was dann halt nicht der Fall war. Und darum hat man zum Teil die Projekte müssen, ja, wir reden so schön von sistieren oder zurückstellen und nicht unbedingt von überhaupt nicht machen. Das Döss gibt es ja durchaus, die Dössmöblierung beispielsweise, aus Aufwertung vom Dössraum gibt es. In Wülflingen gibt es Frosin-Areal und gerade jede Tempo-30-Zone war auch nicht betroffen davon.
Trotzdem nochmal die Frage, wie sind Sie mit der Kritik umgegangen?
Problemlos. Also dort hat mehr meine Frau ein Problem. Meistens lese ich dann am Morgen zuerst die Zeitung und sage, du musst heute keine Zeitung lesen. Aber ich habe überhaupt kein Problem damit, das gehört dazu.
Vielleicht auch ein bisschen darum, weil das ja nicht Fehler waren, die Sie selber gemacht haben und Sie vielleicht auch ein bisschen hinter diesen Entscheidungen können stehen, weil Sie sie selber für unnötig finden.
Also auch wenn es ein Fehler gewesen wäre, den ich gemacht hätte, hätte ich mit der Kritik umgehen können, weil das ist... Man kann es in meinem Job wahrscheinlich nie allen recht machen. Das muss man anerkennen. Das war auch in meinem früheren Beruf nicht viel anders gewesen. Wenn das jemand kritisiert, dann ist das so, ja.
Sie haben vorher Ihre Vorgängerin angesprochen, es ist Pearl Pedagnano, wo Sie aus dem Stadtrat rausgedrängt haben, sozusagen. Welche Baustelle, wenn man beim Departement Bau, liegt das näher, welche Baustelle hat sie Ihnen hinterlassen?
Ja, Baustellen sind näher, selbstverständlich. Also wenn Sie personelle Sachen meinen, vielleicht, weiss nicht, meinen Sie?
Ich habe es offen gelassen, ich darf jetzt sagen, was Sie...
Die Situation im Baupolizeiamt war die, dass Friedli Störi nach 30 Jahren das Baupolizeiamt verlassen hat. Das hat einen Wechsel gegeben im Stadtrat noch. Es waren gerade einige personelle Wechsel, die man als Baustelle bezeichnen kann, die wir mittlerweile längstens gut können überbrücken können. Baustellen andere gibt es einen ganzen Haufen. Es ist nicht lange gegangen, habe ich dann auch den ersten Spatenstich machen. Das ist so ein Highlight als Bauvorsteher. Man darf auf einem Bagger sitzen und einen Spatenstich machen.
Also inneres Highlight. Jetzt haben Sie das Personelle angesprochen. Ich habe eigentlich noch andere Baustellen gemeint. Zum Beispiel eben auch über das, was wir schon geredet haben, nämlich die entsprechenden Projekte, die man jetzt nicht machen kann, wo Sie haben müssen den bösen Mann spielen sozusagen und Frau Pedagnano Ihnen das überlassen hat. Frau Pedagnano hat vor der Wahl gesagt, vor einem Jahr, der Laden läuft gut. Können Sie das rückblickend so bestätigen?
Ja, also die Baustelle, die Sie jetzt gemeint haben, haben wir nicht Pearl Pedagnano in dem Sinn überlassen. Das war der ganze Stadtrat. Und ich habe schon immer wieder gesagt, ich treffe mich ja auch heute noch hin und wieder mit der Pearl Pedagnano. Das ist überhaupt kein Problem. Sie hat mir einen guten Laden hintergegeben. Das stimmt. Hinterlassen, das stimmt so.
Die nächste Frage war, besteht noch Kontakt zwischen Ihnen und der Pearl Pedagnano? Offenbar schon. Der Kontakt ist gut. Sie würden ja sicher nichts anderes sagen. In welchem Rahmen haben Sie denn noch Kontakt? Ist das eher privat oder geht es noch um irgendwelche Geschäfte? Wenn Sie mal etwas wissen müssen, haben Sie da Frau Pedagnano auf dem Telefon gespeichert, dass Sie noch ins Knöpfchen drücken können?
Nein, wir sind ja da so ein bisschen unter uns. eine lustige Geschichte war, wo wir da so ein bisschen die Übergabe gemacht haben, ist das auch das Werk Eisersprache. Das ist eine riesige Geschichte natürlich. Und sie hat mir dann angeboten, weil ich bis wir es wissen, kann ich sie selbstverständlich fragen und sie würde das also auch gerne in der Kommission das vertreten. Und das erste habe ich angenommen natürlich und das zweite habe ich gesagt, das machen wir gescheiter nicht. Aber sie hat dann ihrerseits in der Kommission auch schon gesagt, sie würde dann schon einer zur Verfügung stehen. Und daraus hat sich irgendwie das Gerücht ergeben, dass sie im Hintergrund noch fast auf der Lohnliste steht von der Stadt und immer noch arbeitet und mich beratet oder irgend so etwas, was dann doch ein bisschen schräg wäre und das ist nicht so. Und da haben wir uns zwei, drei Mal lustig gemacht.
Okay, aber dann ist der Kontakt eher, wenn es um Geschäft geht, wo Sie noch einzelne Fragen haben?
Nein, überhaupt nicht. Das ist meistens, wenn wir uns zufällig begegnet. Das letzte Mal bei der Eröffnung der Gegentribüne. Sachen, wo sie auch noch dabei war. Oder natürlich nach der Abstimmung vom Werk 1 haben wir uns getroffen, wo ich ihr auch explizit Danke gesagt habe. Solche Sachen sind das, wo man sich trifft.
Wie ist die Übergabe gelaufen? Sie sagen, der Laden hat funktioniert. Auch die Übergabe ist offenbar gut gelaufen. Sie hat sich da sehr engagiert, um das gut übergeben. Ist ihr sicher auch wichtig, so wie ich sie kenne. Wie einfach war es für Sie, können die Geschäfte zu übernehmen von jemandem, den Sie aus dem Amt gedrängt haben?
Sie hat das sehr, sehr professionell gemacht. Und nicht einmal ist irgendwie der Eindruck entstanden, dass ich ihre, auch wenn es so ist, natürlich den Beruf genommen habe. Was leider, das habe ich schon am 9. Februar gesagt, halt unvermeidlich ist in so einer Situation. Einer gewinnt, einer verliert. Also den Laden hat sie mir dann hochprofessionell übergeben. Sie war vorbereitet auf alles. Wir haben zwei, drei Mal abgemacht, gehabt, schon vor dem 1. Mai, und haben die Sachen angeschaut, alle verschiedenen Geschäfte, laufende Geschäfte, Personalgeschichten und so.
Ich hatte den Eindruck gehabt, am Wahlsonntag, wo wir auch miteinander zu tun hatten, es ist Ihnen fast, Sie haben auch ein schlechtes Gewissen gehabt, dass Sie Ihren Job weggenommen haben.
Ja, das ist so. Ich habe ja menschlich überhaupt nichts gegen Sie. Im Gegenteil, wir kommen ja, das ist das Verrückte, noch gut aus zusammen, was die Sache nicht unbedingt einfacher macht. Ja, und das ist schon so. Also, ich hätte das vor dem 9. Februar natürlich nicht gesagt, aber es ist schon ein bisschen so gewesen.
Sie haben sich ja als Neue eben eine bisherige verdrängt. Es war eine kleine Sensation an diesem Sonntag. Es ist relativ lang gegangen, bis das Resultat draußen war. Wie sehr waren Sie selber überrascht über das Klappen von dem Plan, den Sie hatten?
Ja, eben, wenn man die Geschichte anschaut, dass 13 Jahre gegangen ist, dass da ein SVP-Kandidat gewählt wird, bin ich schon sehr überrascht gewesen. Mindestens bis die ersten Resultate eingetrudelt sind. Das war das. Und es sind dann sofort ein Haufen SMS und Mitteilungen gekommen, ja, da bist du voraus. Und auch im Gegensatz zu anderen Kandidaten der SVP, dort hast du mehr gemacht. Und das hat dann so Zeichen gegeben. Aber das hat dann so ein bisschen die Erwartung gesteigert, was ist denn das nächste Resultat. Und letztendlich war der Plan, der aufgegangen ist. Das war eine hervorragende Geschichte.
Gut, aber trotzdem haben wir nicht davon ausgegangen. Seit 1970, glaube ich, ist es nicht mehr gelungen, einen bestehenden Stadtrat aus dem Gremium zu kippen. Also da haben sie ja schon etwas geschafft, wo lange nicht mehr vorgekommen ist. Da sind sie ja wahrscheinlich schon auch ein bisschen überrascht gewesen, wo das gelungen ist.
Nein, das war der Plan. Wenn ich jetzt würde sagen, ich sei überrascht gewesen, dann wäre ich nicht überzeugt vom eigenen Plan. Ja. Nein, der Plan ist aufgegangen.
Jetzt aus der Sicht vom Stadtrat, wenn ich mir das vorstelle, ist man eigentlich so ein bisschen eingespieltes Gremium gewesen und jetzt kommt da so der SVP-Polderi, wo eben nicht so ein Polderi ist, aber jetzt kommt da ein SVP-Mann und kriegt eins von unseren Gespönchen raus. Wie sind Sie aufgenommen worden bei einem Gespönchen im Stadtrat?
Nein, sehr gut, wirklich sehr gut.
Es ist, Sie können auch ehrliche Antwort geben. Es
ist ich habe gesagt, wir sind unter uns. Also, ich gebe da alles offen zu. Ja. Sehr gut. Es ist wirklich jedes von meinen 6 Gespöndli ist zu mir gekommen unter 4 Augen und hat mir auch jede Unterstützung zugesichert. Am Anfang war das einfach so ein bisschen ungewöhnlich, wie das neu läuft. Aber das hat nichts mit mir zu tun gehabt oder mit einer anderen Zusammensetzung, sondern einfach einer von 7 war anders, wo sich die neue Gruppe quasi hat müssen finden wieder. Und das ist, hat eine Zeit gedauert, bis man sich gefunden hat. Aber gerade bei letztem Jahr mit Yvonne Beutler an einer Veranstaltung war, und da hat sie von sich aus gegen den Leuten gesagt, gegenüber anderen Leuten gesagt, mit denen, dass sie hervorragend zusammenarbeiten im Stadtrat.
Okay, ein kleines Qualitätssiegel, das Sie hier bekommen haben von der Finanzvorsteherin. Sie waren vorher Kantonspolizist, Sie waren sehr, 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 sehr gern Polizist. Wie fest vermissen Sie Ihre Arbeit?
Das ist auch wieder abhängig so ein bisschen vom Tag. Wenn Sie am Anfang gefragt haben, ob ich mich irgendwo geärgert habe, dann ist es vielleicht der innere Gedanke, also jetzt habe ich davor wirklich ganz einen guten Beruf gehabt. Wieso habe ich mir denn das jetzt angetan? So ein Gedanke kommt hin und wieder mal durch. Aber die Frage habe ich mir ja auch stellen vor der Kandidatur natürlich.
Aber auch als Polizist haben Sie ja vorher gesagt, hätten Sie auch mal ab und zu einen Tag gehabt, wo Sie sich geärgert haben.
Natürlich, nur habe ich mir das nicht vorstellen, wenn ich dann nur Stadtrat wäre.
Sie haben sich dann gut eingelebt, kann man so sagen. Als Polizist hätte Ihnen das Departement Sicherheit und Umwelt gut gefallen. In einem Interview haben Sie gesagt, arbeiten im Departement sei fantastisch. Mhm. Warum?
Also es ist so, ich habe mir am Anfang gewünscht, dass ich das DSU, also das Departement Sicherheit und Umwelt, überkomme. Hat aber keiner von meinen 6 Gebäuden wollen wechseln. Und dann ist mir quasi nichts anderes übrig geblieben, als das Departement Bau zu übernehmen. Und das ist rückblickend ein Glücksfall. Ich bin wirklich sehr froh und ich bin stolz darauf, auch Vorsteher von dem Departement Bau zu sein. Es ist ein Departement, wo vieles geht. Es ist sehr breit. Also von einer Tempo-30-Zone bis hin zu einem Werk 1 oder von Vermessungen bis zu einem Winterdienst. Man findet alles dort drin. Ja.
Sie schreiben da ganz stolz auf Ihrer Homepage. Ihr Departement hat 300 Mitarbeiter, Sie pflegen 370 Kilometer Strassenleitungen, 360 Kilogramm Abfall pro Person, das Winterthur wird Jahr für Jahr eingesammelt. Sie bearbeiten rund 900 Baugesuche im Jahr und Sie kontrollieren 3'500 Lifte in Ihrem Departement. Also da sind Sie offenbar sehr stolz drauf, auf die Aufgaben, die Sie da haben. Sie sagen auch, der Bau sei das Wichtigste Departement. In der öffentlichen Wahrnehmung ist es eigentlich eher ein Schattendepartement. Wo liegt da der Unterschied? Oder warum ist es das wichtigste Departement?
Es ist natürlich das Wichtigste. Das sage ich auch nur, wenn keiner von meinen 6 Gespöndchen da ist. Aber wenn es im Departement Bau rund läuft, wenn dort alles rund läuft, geht es der Stadt gut. Also wenn der Verkehr läuft, wenn Bauten in der Frist sind und im Budget sind, wenn der Kehricht entsorgt ist und so weiter. Das sind essentielle Sachen für die Stadt, wenn es dort läuft.
Gut, das wird jeder von Ihren 6 Gespönchen wahrscheinlich auch behaupten. Ich meine, Frau Beutler, wenn die Finanzen gut sind, geht es uns gut. Der Gefehler wird sagen, wenn alle Stadtbusse rechtzeitig abfahren, geht es uns gut. Also da.
Ja. Trotzdem bleibe ich bei meiner Behauptung natürlich.
Haben Sie noch Kontakt zu Ihren ehemaligen Mitarbeitern?
Viel und regelmäßig, ja.
Geben Ihnen die auch Tipps mit für Ihre Kollegin, Frau Günther Meier?
Nein. Das, sie weiß selber, was sie machen muss.
Okay, aber auch Sie geben ihr in dem Fall keine Tipps.
Wenn Sie etwas wissen, was ich sagen kann,
wo dann Schuhe bei den Polizisten
ich Ihnen das sicher sagen.
Ihr Rollenwechsel vom SVP-Politiker, wo die SVP nicht in der Regierung ist, zum jetzt SVP-Stadtrat, der ist auch im Rahmen von der Abstimmung zu der Erhöhung der Baugebühren zum Vorschein gekommen. Als Gemeinderat haben Sie dagegen gekämpft, gegen so Gebührenerhöhungen. Als Stadtrat sind Sie dann oftmals dafür gewesen. Haben Sie wirklich die Meinung gewechselt oder haben Sie einfach Ihren Job als Stadtrat gut machen?
Es ist korrekt, dass ich als Gemeinderat dagegen war. Ich habe dagegen gestimmt, hier im Gemeinderat, wo das Geschäft dort war. Nachher ist ein Behördenreferendum ergriffen worden. Das heisst, 20 Gemeinderäte haben das Referendum unterschrieben. Das habe ich nicht unterschrieben. Und habe nachher dann auch
aus. Sie haben ja auch auf Stadtratsamt gespienzelt.
Also ich bin auf dem Plan überzeugt, genau, was es aufgeht. Ich habe nachher dann das Geschäft übernommen und es dürfen vor die Volksabstimmung bringen. Und irgendwie 65% haben ja gesagt. Und ich habe das auch genau angeschaut nachher. Und es war ja so, wieso soll der Kostendeckungsgrad, der tief war, nicht erhöht werden zulasten von jemandem, der bauen will. Und die Erhöhung war tatsächlich ja in einem sehr geringen Rahmen gewesen. Und wenn man baut, wenn man ein Einfamilienhaus baut oder auch noch grösser baut, dann ist die Baubewilligungsgebühr ja das kleinste dort drin. Also, hat ja auch das Abstimmungsresultat gezeigt, dass das kein Problem war.
Aber wenn Sie sagen, Sie seien vor oder dagegen und dann haben Sie es genau angeschaut und dann sind Sie dafür
gewesen? Ich weiss, ich habe es vorher nicht genau angeschaut.
Was sagen Sie da dazu? Oder als Gemeinderat haben Sie dann für Ihre Arbeit nicht richtig gemacht?
Nein, das hat natürlich damit zu tun, dass ich die Rolle gewechselt habe. Das ist ja so.
Okay.
Aber ich habe es zu meiner Aufgabe gemacht, die Abstimmung zu gewinnen. Und was ich auch gemacht habe. Gut.
Genau, das ist die erste Abstimmung, die Sie gewonnen haben. Zu der zweiten kommen wir dann noch. Sie haben im letzten Herbst im Rahmen von einer Medienkonferenz den Personalkostenanstieg und die Länge der Bearbeitung der Baugesuche verteidigt. Auch zwei Sachen, die Sie wahrscheinlich vorher anders gesehen haben.
Das ist korrekt. Man kommt aber tatsächlich eine andere Sicht über. Also Sie haben vielleicht heute eine andere Sicht auf Versicherungen, weder wo Sie noch beim Fernsehen gearbeitet haben. Und so konnte ich auch meine Sicht ändern, indem sich die Zeiten gewechselt haben. Ich bin natürlich sehr nahe bei dem Baupolizeiamt, ist sogar im gleichen Haus in dem Königshof. Und wenn dann die Personalsituation so ist, es hat einen Wechsel gegeben, es sind Leute ausgefallen und es sind doch in einem Jahr über 900 Baugesuche gewesen, die man behandelt hat, dann ist einfach die Zeitdauer, also die Dauer von diesen Gesuchen ist einfach zu lang gewesen und das hat man wieder angehen.
Und wird das jetzt alles besser, wenn Sie Stadtrat sind?
Wird alles besser.
ob denn das wirklich besser wird, werden wir sehen, weil Sie müssen ja auch noch 2-3 Franken sparen in Ihrem Departement. Im Wahlkampf haben Sie auch eine Stellenreduktion gefordert. Jetzt werden im Rahmen von dem Programm Balance werden jetzt auch Stellen gestrichen. Ist der Entscheid jetzt, wo Sie müssen, durchsetzen. Ist das so einfach wie vorher, wo Sie gesagt haben, wo Sie den Finger erhoben haben und gesagt, man muss Stellen
streichen? Natürlich nicht. Es ist nie einfach, Stellen abzubauen. Und wenn man natürlich selber einen Stellenabbau machen muss, ist es nicht einfach. Aber das ist ja nicht die politische Frage, ob es einfach ist oder nicht. Also von dem her war die Forderung vorher durchaus auch gerechtfertigt gewesen. Und der Stellenabbau als solches ist, bis seit wir ihn bekannt gegeben haben, noch gar nie kritisiert worden.
Da meinen Sie, das sei von dem her okay?
Okay. Ist es okay? Es ist nötig.
Es ist nötig, sagt der Stadtrat. Mhm. Aber trotzdem, da kann man ja drüber reden, das ist ein Stellenabbau, ist etwas sehr Schwieriges, was Sie selber sagen. Und vorher haben Sie den gefordert und jetzt sagen Sie, ja, ja, es ist doch nicht so lustig. Also,
ja gut, das hätte ich auch vorher nicht gesagt, dass es lustig ist. Überhaupt nicht. Die gleiche Arbeit, die da ist, verteilt auf weniger Leute, das ist per se nicht einfach. Ja. Das hätte ich nie gesagt, aber ich bleibe dabei, dass es halt einfach nötig ist.
Okay. Wir bleiben gerade beim Thema Balance. Die Massnahmen im Departement Bau, die bringen gerade mal 2,5 Millionen, also 2,49 Millionen. Auf das Gesamte gesehen von über 40 Millionen ist ja das ein kleiner Bruchteil. Warum kann man im Departement Bau nicht mehr sparen?
Das hat mit der Denkvorgabe zu tun gehabt. Die Balance hat als Methodik eine 20%ige Denkvorgabe gehabt. Also auch die Verwaltung hat sich müssen überlegen, welche Dienstleistungen, welche Arbeiten kann man noch erfüllen, in welcher Qualität, wenn man 20% Mittel weniger hat. Das Departement Bau hat rund 20 Millionen Budget. Ja, 20% davon wären 4 Millionen gewesen. Und letztendlich hat sich auf das gebracht. Im Departement Bau ist zusätzlich die Schwierigkeit, dass wir gebührenfinanzierte Bereiche haben. Gebührenfinanzierte Bereiche, die sich dann nicht auswirkt in einem steuerfinanzierten Bereich, wo das Balance ja ist.
Also das ist zum Beispiel die Entsorgung, genau. Der Bereich Entsorgung. Vielleicht können Sie mir das noch ein bisschen erklären, ich habe das versucht zu verstehen. Im Bereich Entsorgung, eben dort kann man in dem Sinn offenbar nichts sparen.
Doch, man tut es genau gleich.
Man tut sparen, aber man kommt auch weniger Geld über, zum Beispiel Ausgleichszahlungen vom Kanton.
Ja, das ist so.
Und dann ist der Spareffekt weg.
Nein, der Spareffekt ist nicht weg. Es hat mit Solidarität zu tun gehabt, dass auch gebührenfinanzierte Bereiche mitmachen. Das ist so gewesen. Das Zweite ist natürlich, wenn man Verschiebung macht, die man ja macht, vom steuerfinanzierten, gebührenfinanzierten Teil, hat das eine Auswirkung auf das Heben der Tarife. Also man tut dafür dann keine Gebührenerhöhung machen in diesem Bereich oder eine Gebührensenkung, je nachdem, wie es dann rauskommt. Und das also, ist der Teil, den man natürlich
auch verstehe ich das richtig? Bei den Entsorgungen wird einfach zum gleichen Preis mehr geleistet?
Zum gleichen Preis mehr geleistet? Für wer geleistet? Für den, der den Abfall entsorgt?
Richtig. Oder nein, aber zum Beispiel also WC-Anlagen, die verschiebt man ja offenbar jetzt vom Tiefbau in die Entsorgung.
Das ist richtig.
Das heisst, in der Entsorgung hat man mehr zu tun. Abfallbehälter im öffentlichen Raum tut man auch über verschieben. Das heisst, im Bereich Entsorgung gibt es mehr zu tun, aber die Gebühren sollen nicht erhöht werden. Sprich, es wird mehr gemacht für den gleichen Preis.
Genau.
Und so kann man dann sparen im Tiefbau, weil man es einfach an einen anderen Ort her schiebt.
Vom steuerfinanzierten, gebührenfinanzierten Teil.
Richtig. Okay, dann habe ich es jetzt auch verstanden. Die vergangenen Sparprogramme, also wir hatten W03, dann HS07, EFOR14+, jetzt haben wir Balance, die in den nächsten 4 Jahren sollte, 40 Millionen bringen. Wenn man zurückschaut eben auf die Sparprogramme, auf die ersten 4, dann kann man so ein bisschen sagen, das hat man nicht geschafft. Sonst müssen wir jetzt nicht das Projekt Balance, wo wirklich grosse Klötze jetzt gemacht werden, einsetzen. Glauben Sie, mit dem Projekt Balance wird jetzt endgültig der Finanzhaushalt ins Lot kommen?
Was wir sehen werden, wir haben 2 Kostentreiber in der Stadt, das ist der Bereich Bildung und die soziale Wohlfahrt. Das ist nicht irgendwie von mir gesagt, sondern das ist auch an der Medienkonferenz gesagt worden. Und ob wir die Finanzen in den Griff bekommen, hängt auch von dem ab. Und vor allem die soziale Wohlfahrt ist die grosse Aufgabe, dass man da eine Lastenverteilung tatsächlich über den Kanton anbringt. Dass man vielleicht, kann ja nicht sein, dass Winterthur die Soziallast vom halben Kanton Zürich trägt. Das hat ja die Studie gezeigt, die im Dezember rausgekommen ist, dass wir da viel mehr Bewegungen daher haben. Ob das letzte Programm ist, ich hoffe es. Man hat natürlich in Haufen anderen Programmen auf Einmaleffekt gesetzt. Man hat irgendetwas runtergefahren, ein bisschen auspresst, wie man immer wieder sagt. Und das andere Jahr war dann der Effekt verpufft gewesen.
Ich mag mich noch erinnern, wo die Verena Gick einmal gesagt hat, also jetzt geht es nicht mehr und man arbeitet nicht mehr und es ist jetzt an jedem Ecke gespart und mehr geht einfach nicht mehr. Und jetzt kommen sie mit Vorschlägen und können einfach so nochmal 40 Millionen sparen. Hat dann von Frau Gick da gelogen?
Gut, das müssen Sie Frau Gick fragen, ob sie gelogen hat. Aber Es war nicht einfach, nicht einfach so. Das ist sicher nicht. Ich war 10 Jahre im Gemeinderat und ich habe jetzt doch ein paar Sparprogramme erlebt. Aber es war so, dass man immer wieder am gleichen Ort oder an einem anderen Ort so ein bisschen angefangen hat zu drücken. Wenn dann kein Zitronensaft mehr rausgelaufen ist, dann hat man das als Sparprogramm eingestellt. Und es war dann ein Einmaleffekt gewesen. Und der Balance ist ein Ziel, das strukturelle Defizit anzugehen. Also nicht auf den Einmaleffekt zu zielen.
Also wiederkehrende Ausgaben können zu beschränken. Ja. Meinen Sie, also wir haben ja die rot-grüne Mehrheit gehabt im Stadtrat in den vergangenen Jahren. Meinen Sie, es hat geholfen, dass man jetzt da ein bisschen, die Balance im Stadtrat ein bisschen mehr auf mittelbürgerlicher Seite ist, dass man jetzt mal so richtige Pfeile hat können einschlagen?
Das hat ganz sicher geholfen, ja. Das ist ja auch wahrscheinlich die Erwartung, die man an eine bürgerliche Regierung hat, dass das jetzt wirklich, wie sagen Sie, Pfeile sind und nicht Nägel.
Nägeli, oder wie man es dann auch sagen will. Also eben die 4 Sparprogramme, die haben verschiedene Punkte sind dort auch definiert worden, verschiedene Sparziele. Die sind zum Teil auch gar nicht umgesetzt worden. Glauben Sie, dass jetzt das anders wird sein beim Projekt Balance? Werden jetzt da die Ideen, die zusammengefasst sind zum Sparen, werden die auch wirklich dann umgesetzt? Oder ist das auch wieder, man wartet mal und schaut mal, ob man es dann trotzdem noch umsetzen.
Die Frage können wir dann in 4 Jahren definitiv beantworten. Ich kann für das Departement Bau ganz sicher die Aussage machen. Der allergrößte Teil der Massnahmen vom Departement Bau wird im Jahr 2016 umgesetzt. Und die werden umgesetzt, ja. Das ist ganz sicher
so. Da sorgen Sie selber dafür?
Ja, das ist so.
Okay. Beim Projekt Balance ist ein Sparziel definiert. Ich habe gesagt, die 43,6 Millionen. Ein grosser Teil von denen kann der Stadtrat aber gar nicht selber bestimmen. Also da sind, glaube ich, man hat es ausgerechnet, 45% von diesem Betrag muss der Gemeinderat dann noch durchwinken und 11% muss man vor das Volk bringen. Und nur der Rest, der übrig bleibt, können Sie als Stadtrat oder Sie als Stadträt bestimmen. Meinen Sie, wird man das Sparziel dann trotzdem erreichen? Ich meine, da gibt es ja noch viel Bau, oder nicht Baustellen, aber viele Pösten, die einem da noch den Stein wegrühren
können. Wenn die finanzpolitische Mehrheit vom Gemeinderat sich selber treu bleibt, dann müsste das ja gelingen eigentlich. Das war ja auch die Forderung. Ein Haufen Sachen, die auch in dem Balance sind, hat man schon seit Jahren darüber geredet und auch verschiedene Parteien gefordert, dass man etwas machen muss oder genau dort noch etwas, ein Handlungsspielraum wäre. Also ich glaube, dass die Sachen, die in der Hand des Gemeinderats sind, durchaus mehrheitsfähig sind. Ja.
Sie haben vorhin gesagt, eben der Stellenabbau zum Beispiel ist gar nicht kritisiert worden, seit Sie ihn verkündet haben. Höchstens ein bisschen, dass 40 Lehrstellen zum Opfer fallen. Ja. Was glauben Sie, ist der Grund dafür, dass man da nicht kritisiert?
Es gibt eine Innen- und eine Aussicht in dem ganzen Sparprogramm. Die Innensicht ist natürlich die der Mitarbeitenden. Und die haben tatsächlich, die finden das nicht lässig. Das ist verständlich. Und da gibt es die Aussicht natürlich. Das ist von den Winterthurerinnen und Winterthurer, von den Steuerzahlern von Winterthur. Und halt wie jedem anderen Betrieb auch, wenn das Budget nicht stimmt, dann geht es meistens über den Stellenplan. Und das ist das, was jetzt da passiert. Ja. Zu den 40 Stellen vielleicht noch, zu den 40 Lehrstellen, muss man vielleicht selbstkritisch schon ein bisschen sagen, dass man das vielleicht zu wenig genau gesagt hat. Das sind vorwiegend KV-Lehrstellen. Vorwiegend KV-Lehrstellen und das aus mehreren Gründen. Erstens mal hat man erst vor wenigen Jahren einen Lehrstellenmangel gewesen, ist im Gemeinderat die Stellen auch aufgebaut. Heute ist die Situation so, dass der Markt die KV-Abgänger gar nicht mehr aufnehmen kann. Und darum hat man sich auch auf die KV-Lehrstellen vorwiegend beschränkt. Und es ist nicht so, dass irgendein Lehrling seine Stelle verliert. Das sind einfach Stellen, die nicht geschaffen werden. Das ist
kein neuer Lehrling.
Kein neuer Lehrling.
Genau, das läuft in dem
Sinne. Und das sind, ich weiß es jetzt nicht mehr, es ist irgendwie ein Drittel der KV-Lehrstellen, die da betroffen sind. Das ist nicht so, dass es keine mehr hat nachher.
Ja, ja. Aber trotzdem eben, nochmal meine Frage, vielleicht können wir das noch ein bisschen präzisieren. Warum glauben Sie, haben Sie mehr Opposition erwartet? in diesem Punkt?
Das habe ich mehr erwartet. Ich hätte sicher erwartet, dass es mehr Widerstand gibt. Also nur schon, als wir zum Stadthaus rausgekommen sind nach dieser Medienkonferenz, ist die Gewerkschaft dort gestanden mit, glaube ich, irgendwie 6 Nasen. Der Lärm, den sie gemacht haben, ist dann natürlich vielmal grösser gewesen, aber es ist irgendwie ein gewisses Verständnis da. Das Gefühl habe ich, ja.
Vielleicht auch, weil der Gemeinderat bei der Budgetdebatte abgelehnt hat, beim Personal Löhne zum Beispiel zu kürzen. Dass Sie jetzt in dem Sinne Verständnis haben oder dass Ihnen das in dem Sinne Karte gespielt hat, dass man kann sagen, ja gut, wenn ihr nicht wollt, Lohnkosten senken, dann müssen wir halt Stellen streichen.
Aus Sicht von der SVP ist das natürlich der richtige Weg, das muss man auch sagen. Schon die Lohnkürzung, glaube ich, 2003, wo die letzte Lohnkürzung war, war die SVP dezidiert dagegen gewesen. Auch dagegen gestimmt. Ich finde das der falsche Weg. Ich glaube, man muss wirklich über die Anzahl Stellen steuern und nicht die, die am Arbeiten sind, bestrafen mit einer Lohnsenkung.
Okay. Ebenfalls, ich möchte es auch ein bisschen auftun, zum Thema Sparen, jetzt haben wir über Balance geredet. Ebenfalls Sparbemühungen zum Opfer gefallen ist der Betrieb von einem Veloparkierroboter. Der hat sich auch beschäftigt im letzten Jahr. Das ist so ein Testroboter offenbar, der jetzt einfach rumsteht. Ist das richtig?
Ja, er steht nicht rum, er wäre zum Verkauf da. Das könnte jemand kaufen. Das war ein an und für sich gutes System, das ein Tüftler herausgefunden hat, konstruiert und gebaut hat. Und man hat dann einen Standort gefunden, schon vor meiner Zeit, unter dem Kesselhaus, dem Veloweg. Und das System wäre so, dass man eine Karte hat, die Karte, mit dieser Karte dann quasi kann, eine Box auftun, ein Velo einstellen und dann tut der Roboter das Velo irgendwo in einer Box versorgen und so kann man es auch wieder rausholen. Das Problem war einfach, es hat keinen gegeben, der die Karte hat wollen.
Also ich habe gelesen, eben der
es sind 3 bestellt worden und keine abgeholt worden.
Okay, das haben wir doch noch genauere Zahlen.
Das ist so, ja.
Mit dem Tüftler, den Sie jetzt besprochen haben, die Maschine, die haben Sie offenbar gekauft, oder hat die Stadt Winterthur gekauft, und mit dem Tüftler verhandelt, dass wenn er nochmal so eine Maschine verkauft, dann käme ich, glaube ich, 3% von dem Verkaufspreis zu Ihnen, maximal jedoch 200'000 Franken. Jetzt habe ich gelesen, ist offenbar in Basel ein Projekt gescheitert, wo er seine Maschine jetzt auch nicht verkaufen kann. In Zürich sind noch Gespräche, aber das weiss man auch nicht, wie erfolgsversprechend das ist. Glauben Sie, wir sehen das Geld hier zu Winterthur noch?
Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Das wäre noch schön, man kommt etwas von den Unkosten zurück. Aber es ist natürlich das Problem, dass man einen richtigen Standort muss haben dafür und die ganze Anlage nimmt mehr Platz weg, wieder, als sie bringt. Also mit herkömmlichen Veloständern würde man mehr Velo in gleichen Raum bringen, wieder mit dieser Anlage.
Aber warum um alle Welt hat man denn das Ding gekauft?
Das kann ich nicht beantworten.
Ja, das habe ich erwartet, dass Sie das sagen.
Ja, das ist tatsächlich so. Das kann ich nicht beantworten. Das ist schon vor längerer Zeit passiert.
Okay. Bei Ihrer Vorgängerin wahrscheinlich oder noch früher?
Nein, bei meiner Vorgängerin, aber das war ein Gesamtstadtratsentscheid.
Okay. Das ist das eine. Das andere, wo auch Diskussionen auslöst, ist der Bahnhof Rüttlingen. Warum schmunzeln Sie?
Ja, ist gut.
Sie haben es erwartet vielleicht. Die Stadt ist Besitzerin von dem Bahnhof, weil die SBB selber mal hat wollen schliessen, hat man den Bahnhof gekauft. Jetzt müssen wir ihn für gut 3 Millionen Franken umbauen und behindertengerecht machen. Das Geld will man nicht ausgeben. Was passiert mit dem Bahnhof?
Das ist korrekt, der Bahnhof gehört im Besitz der Stadt Winterthur. Das Behindertengleichstellungsgesetz verlangt jetzt, auch von der SBB, dass bis ins Jahr 2023 der Bahnhof behindertengerecht muss sein. Und für das zu erreichen, müssen wir tatsächlich 3,2 Millionen Franken investieren. Für einen Bahnhof, der täglich von 400 Leuten benutzt wird. Das wird der kleinste Teil werden die Winterthurer sein, die meisten werden noch irgendwie von rundherum kommen.
Das ist übrigens der kleinste Bahnhof auch von Winterthur, also mit dem wenigsten, das, mit dem kleinsten Fahrgast aufgekommen.
Ja. Und die Ausgangslage war nur die, dass ich gesagt habe, wir schauen, was wir damit machen. Also es wäre völlig falsch, wenn man würde sagen, oh, jetzt muss man das aber sofort erfüllen, 3,2 Millionen Franken sprechen und dann machen wir das. es gibt ja vielleicht Möglichkeiten, wo wir mit Stadtbus jetzt mal anschauen sind, den Bahnhof zutun, bedienen mit einem Bus, vielleicht gleichzeitig noch Schlaufen über Stadel machen. Und dann ist allen geholfen und wahrscheinlich sind die Verbindungen dann nicht schlechter. Das ist eine Möglichkeit. Ich habe dann auch gesagt, ja, kann man dann da nicht ein Podest machen aus Metall oder Holz oder was immer und dann so Gleichstellung, Behindertengleichstellungsgesetz erfüllen. Und das entspricht dem Gesetz auch nicht, das darf man also auch nicht machen. Das geht nur so, dass man das ganze Perron quasi lupft, auf die Höhe zu bringen, wo die Züge heute sind.
Und was ist da im Moment? Also eben, Sie sagen, da gibt es verschiedene Lösungen. Ist dann eine Verlängerung von der Linie 1 ein Thema?
Gut, das, so weit sind wir noch nicht. Das müssen wir mit dem Stadtbus müssen wir das klären. Der Stadtbus hat wiederum das Problem, dass sie natürlich das mit dem ZVV müssen klären. Dort ist es so, dass ein erstes Betriebsjahr eine Buslinie läuft und wenn sie dann einen gewissen Auslastungsgrad erreicht, dann wird sie das Portfolio von der ZVV, vom ZVV übernommen.
So weit das heisst, als Stadt muss man immer zuerst ein Jahr lang den Betrieb
vorschiessen. Zuerst muss man selber zahlen, das ist ja so, bevor es überhaupt vom ZVV finanziert wird. Eben, das muss man schauen, wie man das lösen kann. Das ist etwas, was x Gespräche braucht. Wie immer in der Stadtverwaltung braucht das viele Gespräche und viele Sitzungen mit vielen Leuten.
Die Reutlinger sind aber aufgeschreckt, haben Angst um ihren Bahnhof und dass sie bald gar keine Verbindung mehr haben an den ÖV. Da ist auch Kritik zu ihnen, haben da Gespräche stattgefunden. Holen Sie da die Reutlinger mit ins Boot oder entscheiden Sie dann einfach irgendwann? Oder was ist da der Plan?
Also, wenn ich jedes Mal aufgumpe, wenn ich das erste Mal etwas höre, dann könnte ich wahrscheinlich gar nicht mehr abhocken. Aber wir müssen das erste Mal darüber mal eine Auslegeordnung machen. Wie sieht das aus? Ist die Möglichkeit mit einem Bus da? Ist sie nicht da? Bevor Reutlinger da keinen Bahnhof mehr haben, geht das eine Weile. Und nochmal, wir haben bis 2023 Zeit. Um das ändern.
Okay, also es ist nicht gerade Matthäus am Letzten.
Nicht wirklich.
Ich sehe, auch da nehmen Sie es gelassen. Sind noch andere Orte in Winterthur, wo Diskussionen geben, zum Beispiel das Frohsinn-Areal zu Wülflingen. Dort hat ja der Herr Stefanini der Stadt das Haus geschenkt. Und jetzt sind da schon ganz viele Ideen rum, aber ob und wie die umgesetzt werden, weiss man noch nicht wirklich.
Doch, eigentlich weiss man das schon relativ genau. Man hat den Studienauftrag an drei Winterthur Architekturbüro gegeben. Die tun jetzt die Studien erarbeiten, was man auf dem Perimeter machen kann. Die Forderungen sind klar. Also der Auftrag, es gibt ein paar wenige Wohnungen, die Möglichkeit von einem Kaffee, die Möglichkeit von einem Quartierraum auf dem Perimeter, wenn man ihn hat. Es gibt eine Jury für das, wo auch Mitglieder vom Wülflinger Forum dabei sind. Und bis im Herbst wird man da einen von diesen Ergebnissen ausgewählt haben.
Ich habe gelesen, dass Sie gerne schon bald einen Spatenstich machen und auch bald dann das soll fertig sein. Ich finde jetzt gerade die Jahreszahl nicht, aber es ist eigentlich sehr ein ambitioniertes Projekt. Glauben Sie, Sie können das so einhalten, wie sie es geplant haben?
Ich gehe bis jetzt davon aus, dass das klappen soll.
Also es wäre in 3 Jahren, wäre das so weit?
Ja, also ich gehe bis jetzt davon aus, dass das klappen könnte. Ja.
Okay. Dass das klappen könnte, sagt schon ein bisschen auch etwas aus. Dann haben wir als nächstes den Parkplatzkompromiss. Dort sind Sie auch als Gemeinderat, haben Sie mal in einem Interview das kritisiert, dass das eigentlich gar kein Kompromiss ist, sondern dass man die Parkplätze, sagen zwar schon noch gleich viel, aber die sind an Orten, wo man sie nicht brauchen kann und kostet viel mehr als früher. Jetzt sind Sie selber in der Position, wo Sie das wieder gerade biegen könnten. Wird da etwas auf uns zukommen? Werden die Parkgebühren wieder gesenkt?
Also wir reden von der Parkplatzverordnung.
Ja.
Und ich kann der Parkplatzverordnung nichts ändern. Die Parkplatzverordnung ist noch vom alten Stadtrat bereits dem Gemeinderat übergeben worden. Das ist eine Verordnung mit x Artikeln und all die Artikel haben wir jetzt fertig beraten in der vorberatenden Gemeinderatskommission und ist jetzt dann parat für einen Gemeinderat. Es sind etwa 15 Anträge drin, die sich dann da durch den Gemeinderat schlängeln müssen. Und so wie die finanzpolitische Mehrheit im Gemeinderat klar ist auch die Anti-Auto-, Anti-Parkplatz- Minderheit klar im Gemeinderat. Es wird dann so rauskommen, wie es rauskommt. Und dann stehen alle Wege offen. Ich habe letztens ein Diagramm gesehen, wo bis das Bundesgericht geht. Und das könnte noch viele Jahre dauern.
Okay.
Ich bin jetzt aber mal noch zuversichtlich und sage auch den Fraktionen, vielleicht kann man doch eine ausgewogene Parkplatzverordnung anbringen, dass jede Seite vielleicht ein bisschen etwas gibt, mit ein bisschen etwas einverstanden ist und dass man zuletzt etwas hat, wo vielleicht jeder einigermaßen damit leben
kann. Wir hatten mal noch von einem Parkhaus unterhalb vom Stadtpark geredet. Die Idee ist aber schnell wieder begraben worden. Jetzt, wo Sie im Amt sind, könnten Sie die eigentlich wieder aus der Schublade holen?
Es wäre ja nie so gedacht gewesen, dass das Parkhaus von der Stadt selber gebaut würde.
Also von Privaten, vom Winterthur
Gewerbe. Ja, genau. Wenn Private auf die Stadt zukommen, dann muss man das wieder neu anschauen, wie die Parameter aussehen, wie die Beteiligungen aussehen, ob das Bedürfnis vorhanden ist. Und auch dann kommt es wieder in den Gemeinderat und dann gibt es einen Mehrheitsentscheid.
Okay. Wenn wir gerade beim Winterthur Gewerbe sind, die haben Ihnen sehr, sehr geholfen bei Ihrem Wahlkampf und haben Sie sehr unterstützt, auch mit dem Bündnis, das es da gegeben hat. Wie ist der Kontakt jetzt, wo Sie Stadtrat sind, zu diesen Leuten?
Ich pflege den Kontakt zu sehr, sehr vielen Verbänden. Da gehört der KMU-Verband dazu, die Handelskammer gehört dazu, es gehört aber auch die Gewerkschaft dazu, es gehört die UNIA dazu. Das war gerade die letzte bei mir. Und die Gespräche finde ich alle sehr wichtig. Man kann einen Austausch pflegen, wo man doch einander helfen kann. Gerade die UNIA war bei mir wegen dem Thema Lohndumping auf Baustellen, wo ja auch gerade letzte wieder ein Medienthema war, da mit diesen Gipser.
Mit dem Superblock, wo die Stadt dessen einzieht.
Genau, genau. Wo aber nicht die Stadt gebaut hat.
Richtig.
Die Stadt nur Mieter ist und insofern auch nichts zu tun hat mit den Gipser, die dort gearbeitet haben.
Aber sich nicht ganz aus der Verantwortung könnte nehmen, wenn es so gewesen wäre.
Nein, das ist so. Und ich habe mich darum auch mit der UNIA sehr eingehend über das Thema unterhalten. Das kann ich nicht akzeptieren, dass Leute arbeiten und nicht den fairen Lohn bekommen dafür. Also von dem her ist ein Lohndumping geht nicht. Wir haben das auch departementsintern angeschaut. Das sind die Projektleiter, die auf diesen Baustellen sind und natürlich am besten können beurteilen, was sind da für Firmen herum. Auch wenn wir Aufträge vergeben, dann muss klar deklariert werden, wer mit welchen Leuten zu welchem Lohn was macht, auch wenn es Subunternehmer gibt. Ja, das ist mir schon wichtig. Ja.
Sind Sie den Herren und Damen auch etwas schuldig? Ich meine, eben, Sie sind ja durch das Gewerbe auch in dem Sinn Stadtrat geworden.
Nein. Überhaupt nicht. Nein, da gibt es ja kein Schuldverhältnis.
Tut man Ihnen auch nicht ab und zu zuflüstern, was man da gerne noch hat, dass Sie sich dafür würden einsetzen?
Nein.
Wenn wir gerade beim Superblock sind, bald wird gezügelt. Freut Sie sich?
Der Stadtrat freut sich auf den Umzug.
Also der Gesamtstadtrat freut sich, das bedeutet, dass Sie sich nicht so freuen.
Ich bin Teil von dem Gesamtstadtrat.
Richtig. Aber aus Ihrer Antwort schließe ich, dass Sie da nichts dazu sagen wollen, weil es bei Ihnen noch etwas anders aussieht als die offizielle Stadtratsmeinung.
Nein, das stimmt nicht. Wir zügeln in ein nigelnagelneues Gebäude, wo alle Annehmlichkeiten von einem neuen Gebäude auch hat. Ich bin jetzt im Königshof. Und es ist noch interessant, wenn es kalt ist, dann ist es im Büro auch kalt und wenn es heiß ist, ist es im Büro auch heiß. Also, das kann man irgendwie gar nicht anders regeln, das hat mit dem Gebäude zu tun und ich gehe davon aus, es ist im Fokus anders.
Also im Superblock dann. Wie wird das ablaufen? Laufen da schon Arbeiten im Hintergrund?
Da laufen viele Arbeiten, ja. Das ist ein grosses, wichtiges Thema. Im Juni, Juli zieht die Verwaltung um. Das sind rund 800 Arbeitsplätze, die gezügelt werden müssen. Was natürlich eine generalstabsmässige Planung voraussetzt. Man will ja nicht jede Abteilung eine Woche lang zügeln. Und von dem her ist das eine generalstabsmässige Planung nötig.
Okay, gut, lassen wir das mal so stehen. Wir kommen noch zu einem anderen Gebäude, beziehungsweise zu einem ganzen Areal, wo vor kurzem auch eine Abstimmung war. Zum Werk 1. Dort entstehen neue Gebäude, unter anderem, und das hat für Diskussionen gesorgt, 3 Hochhäuser, ein kleines, ein mittleres und ein grosses. Und das grosse soll etwa zwischen 80 und 100 Meter hoch werden. Man redet zwar in der Regel immer von 100 Meter. Und da hat es im Wahlkampf, und das haben Sie am Anfang angesprochen, ein bisschen spezielle Argumente gegeben von den Gegnern. Zum Beispiel war vom Schattenwurf gedreht und der Bedrohung für den Vogelflug und Fledermäuse, die dann ihr Zuhause nicht mehr finden. Sie haben gesagt, das wäre so ein Moment gewesen, wo sie sich vielleicht ein bisschen hätten können aufregen können. Wie ernst haben Sie denn die Argumente der Gegner genommen?
Ich habe die Argumente alle ernst genommen. Das ist ein demokratisches Recht, dass man ein Referendum ergreifen kann und probieren dann die Abstimmung auch zu gewinnen. Das ist äußerst legitim. Und das ist aber so, der Gestaltungsplan, wo man darüber abgestimmt hat, hat alles Mögliche geregelt. Und das ist eben hier bis zu den Nistkästen, das ist irgendwie auf Seite 37 gestanden von dem Gestaltungsplan, wo das geregelt hat. Aber das ist ein riesen Areal und den Schattenwurf, den hat man ja auch angeschaut. Das ist das Baufeld 4, das ist gerade hinter der Halle 53. Und das steht genau dort, weil es genau dann der Schattenwurf mit der allergrössten Zeit, wo da die Sonne unterwegs ist, über die Halle nie wirft und nicht möglichst wenig Leute stört. Also es gibt einen Grund, warum das Hochhaus genau dort steht.
Okay. Sie haben relativ souverän die Abstimmung durchgebracht. Es war auch ein gutes Resultat aus Ihrer Sicht. Die Gegner haben da nicht mehr viel dazu sagen. Sind Sie da auch ein bisschen stolz, dass Sie jetzt die beiden Abstimmungen gewonnen haben, schon im ersten Amtsjahr?
Ja, da bin ich schon stolz. Das glaube ich, darf ich sein. Also, aus meiner Sicht ein gutes Resultat, die 63,9%, wo das Werk 1 bekommen hat, ist ein sehr beachtliches Resultat. Wir haben kürzlich Besuch vom GFS, das ist also ein Meinungsumfrageinstitut, wo uns angeboten hat, also, wenn man könnte in verlorenen Abstimmungen eine Auswertung machen. Und in dem Zusammenhang habe ich gefragt, wenn das zu werten ist, das Resultat von der Größe von dem Projekt gesamtschweizerisch, und der hat dann also gemeint, das sei sehr beachtlich. Das Projekt in dieser Größe mit einer grösseren Zustimmung sei fast nicht möglich.
Dort hat sie noch viele Aspekte. Eben, sie haben gesagt, das hat seitenlang ist da vieles festgelegt. Zum einen ist auch kritisiert worden, dass sie mit der Besitzerin vom Areal, mit der Implenia, zu wenig gut geschäftet haben. Sie selber sagen, das ist überhaupt nicht so. Im Gegenteil, man hat so viel rausgeholt, wie nur irgendwie gegangen ist und viel mehr, als man bei anderen Projekten rausgeholt hat. Warum hat man das können? Weil Sie am Ruder gewesen sind, bei diesen Beratungen noch dabei gewesen sind? Oder wem sein Verdienst soll das gewesen sein?
Das war ein Verdienst von einem ganzen Team, das hat wahrscheinlich in den Verhandlungen am wenigsten mit mir zu tun gehabt. Die Verhandlungen sind weitestgehend schon vorher passiert gewesen. Aber es ist ja so, es redet von der Mehrwertabschöpfung. Und Mehrwertabschöpfung hat keine gesetzliche Grundlage im Kanton Zürich und hat auch die nächsten Jahre noch keine gesetzliche Grundlage. Und unter dem Aspekt haben wir all die Punkte, die wir herausholen konnten, sei das Energiefragen, sei das ein Fahrtenmodell, sei das die 6 Millionen, sei das die Freiraumgestaltung, wo im Plenia baut und gratis der Stadt übergibt, sind das alles Zugeständnisse.
Und dann muss man, glaube ich, den Unterhalt dafür zahlen.
Die 6 Millionen sind der Unterhalt, wo der Gemeinderat entschieden hat, dass das noch draufkommt. Ist das ein Mehrwert, den man rausgeholt hat, der im Vergleich auch unter Fachleuten in diesen Städten als sehr weitgehend beurteilt wird. Ja.
Mit dieser Abstimmung, Sie haben vorhin die Halle 53 angesprochen, mit dieser Abstimmung ist auch festgelegt, dass die Stadt Winterthur die Halle kann kaufen oder wird kaufen für 1 Million Franken. Es ist ein Schnäppchen, muss man da sagen. Ich persönlich habe da die Relationen nicht so. Aber für 1 Million Franken eine leerstehende Parkplatzhalle zu kaufen, was ist da der Sinn dahinter? Oder was soll aus dieser Halle 53 mal noch werden?
Es hat so eine Nutzungs- und Potenzialanalyse gegeben, die Hallen angeschaut hat vor diesen Verhandlungen. Und mittelfristig ist da vieles möglich, was man daraus machen kann. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Es ist einfach dann alles im Schatten.
Wenn es dann
hoch ist, muss man
dann etwas anderes sagen. Ja. Aber bis es irgendeine Nutzung gibt, sind Kosten gedeckt durch die Parkplätze. Also Parkplätze haben nur Vorteil.
Also es ist eine kostendeckende Investition, absolut, mal vorläufig.
Ja. Und zum Hochhaus ist natürlich zu sagen, es muss zuerst einen Investor geben, der das Hochhaus bauen will. Also, ob dann irgendeiner kommt und mindestens 80, maximal 100 Meter hohes Hochhaus bauen will, das werden wir sehen.
Mit dem obersten, mit dem Dach, das muss öffentlich zugänglich sein.
Genau.
Ja, bei dem Werk 1, eben wenn Sie sagen, da ist immer noch nicht alles fixiert. Was kann man denn, in welchem Zeithorizont reden wir da, bis das Werk 1 so gestaltet ist, wie wir es jetzt in der Abstimmung darüber abgestimmt haben?
Man kann, also bis es ganz fertig ist, kann das nach 15 Jahren gehen. Die ersten Schritte die sind zweierlei. Das eine hat jetzt gerade der Kantonsrat entschieden. Sie haben 110 Millionen bewilligt für die ZHAW, um genau den Hauptstandort zu beziehen. Also die Planungen die fangen an. Das wird der ZHAW mit der Implenia dann angehen und selbst bauen, mit der Implenia bauen, das ist natürlich ihnen überlassen. Und das Zweite ist das gemeinnützige Wohnen. Auch das ist etwas, wo relativ schnell wird kommen und was auch im Gestaltungsplan festgelegt ist, dass mit dem ersten Projekt auch die Ausserumgestaltung muss angegangen werden. Das sind so die nächsten Schritte, die geplant sind und da gibt es da überall Wettbewerbsverfahren für jedes Projekt, das da entsteht und es ist auch in dem Gestaltungsplan, dass er erhöhte gestalterische Anforderungen muss erfüllen muss und die Stadt sitzt auch in dieser Jury.
Okay. Nochmal kurz zu der Halle 53. Sie haben gesagt, vieles ist möglich. Vorläufig braucht man es als Parkhaus. Was wären denn für mögliche Ideen mal für die Zukunft?
Da können Sie sich alles aussuchen. Also ich könnte mir eine Handballhalle vorstellen. Das wäre natürlich nicht so schlecht, ich würde es nicht geben dort. Aber das kann von Kongresszentrum, Theater, Hotel, das ist alles möglich.
Ja. Nochmal ein Theater.
Nochmal ein Theater.
Okay, gut. Lassen das auch so stehen. Ich möchte die Runde kurz aufmachen. Vielleicht hat jemand im Publikum eine Frage an Stadtrat Josef Liesibach. Gibt es da jemanden, der sich möchte?
Frau Jahn.
Frau Jahn.
Aha, danke. Das Erste ist wegen dem Bahnhof Rüdlingen, dass man eventuell Ersatzbus antut. Aber jetzt vor zwei Tagen habe ich gelesen, dass Haltestelle Oberwinterthur, ich nehme an, das ist da gerade vis-à-vis von den Tennisplätzen, das ist die Haltestelle, oder?
Also die Walrütti. Bahnhof Walrütti, meinen Sie?
Nein, vom Bus rede ich. Ich rede da, weil man sagt, für Rüdlingen will man Ersatzbus. Aber jetzt streicht man die Haltestelle von Oberwinterthur und das verstehe ich nicht ganz. Das ist ja eine riesige Überbauung da, mit vielen Leuten hat man dann mal Zahlen genommen, wie viel auf den Bus gehen.
Ist es ein bisschen schwierig für mich zu beantworten, Bus sind nicht in meinem Departement.
Aha.
Ist ein bisschen schwierig, also ich ja, weiss Zahlen nicht von den Bus, aber es sind ja keine Ersatzbus, wenn so ein Bahnhof Rüdlingen müsste mit dem Bus erschlossen sein. Dann ist es kein Ersatzbus, dann muss es irgendwo, wie auch immer, also,
ob
das eine weitere Runde ist, dann vom, was ist das, Trainerbus, wo dann halt anstatt in der Endhaltestelle noch eine Runde über Rüttlingen macht und über Stadel macht, ich kann es nicht sagen. Ja.
Aha, ja, ist schon gut. Und das Zweite, jetzt habe ich es gerade vergessen, fast schräg, das kommt mir vielleicht nachher,
danke. Es ist sonst noch eine Frage im Publikum. Sonst, also.
Entschuldigung, was passiert mit dem Königshöfli? Das ist ja der FDP, ihr Stammlokal am Albani-Fest. Und wir haben eben gehört, das ging dann weg. Und dort das Begegnungszentrum für die älteren Leute, dann haben die das auch nicht mehr.
Was mit dem FDP-Beizli passiert, das weiss ich jetzt tatsächlich auch nicht. Aber der Königshof ist eine von diesen Liegenschaften, die frei wird oder Umzug in den Superblock. Und gerade heute, bevor ich hierher gekommen bin, ist wieder eine Runde gekommen, das Haus anschauen. Wer das übernimmt, kann ich nicht sagen. Und der es dann übernimmt, wird wahrscheinlich auch müssen entscheiden, ob es dann möglich ist, dass der Alterstreffen unten drin ist und ob auch das FDP-Beizli
ja,
möglich ist.
Wegen Beizli ist das Geschäft nicht Böses. Aber ich meine, für die Leute, die da einmal gehen lesen oder gehen jassen oder was weiß ich was, das ist ja ziemlich rege besucht.
Mhm. Mhm.
Dass man denn das nicht mehr ersetzt, oder?
Es ist ein bisschen mühsam, wenn ich muss sagen, ich kann es auch nicht sagen. Aber
wen muss ich denn fragen?
die Immobilien, die wohnen Beutel, sie hat die Liegenschaften, ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dort die Leute nicht mehr dorthin kommen. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Mhm. Aber nicht, dass ich da irgendetwas versprochen habe.
Nein, nein. Ist schon gut, danke.
Möchte ich zum Schluss noch ein bisschen kurz auch den Stadtrat persönlich kennenlernen. Zuerst einmal, wir bleiben noch ein bisschen politisch. Sie haben am Tag nach der Wahl gesagt, Sie haben 220 Mails, 80 SMS und 30 WhatsApp-Nachrichten bekommen. Und Sie sagen, die am Abschaffen. Ist Ihnen das mittlerweile gelungen?
Also wenn mir das in 322 Tagen nicht gelungen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich etwas falsch gemacht. Das ist sehr gut gelungen.
Mich nimmt noch ein bisschen Wunder, wir haben vorhin noch davon geredet von den Mitarbeitern, die jetzt die nicht erfreut sind über zum Beispiel eben den Stellenabbau. Was kommen Sie sonst für Feedback über aus der Bevölkerung?
Sehr gute. Also wir haben auch meine Kolleginnen und Kollegen, wir bekommen durchaus verschiedene E-Mails über, die uns ermutigen tun, den Weg auch weiterzugehen. Bei den Mitarbeitern muss man vielleicht auch noch sagen, jetzt auch wieder im Departement Bau, dass wir schon vorauseilend einige Vakanzen nicht besetzt haben. Also die Stellen, die es im Departement Bau betrifft, sind ganz wenige Entlassungen und das meiste sind vakante Stellen, die man jetzt einfach nicht mehr besetzt.
Okay. Jetzt doch noch ein bisschen über Sie persönlich. Auf Ihrer Homepage kann man einiges lesen. Zum Beispiel, das habe ich gar noch nicht gesagt, Sie sind zwischen 2003 und 2014 im grossen Gemeinderat gewesen. Sie sind seit 2010 SVP von der Präsident von der SVP Wülflingen. Und dann haben Sie da so eine Auflistung von Sachen, die Ihnen passen. Und da gehört zum Beispiel dazu, Fliegen mit der Swiss. Mhm. Warum ist Ihnen das wichtig, mit einer deutschen Fluggesellschaft zu fliegen?
Ich sehe dann meistens das Schweizer Kreuz natürlich, wo mir wichtig ist und nicht die deutsche Gesellschaft.
Aus nostalgischen.
Genau. Erstens hängt es zusammen mit dem Ziel, wo die Swiss anfliegt. Die gefällt mir. Und zweitens, es hat auch noch mit meinem früheren Beruf zu tun, noch eine Verbindung. Und einer meiner Brüder lebt in New York, also von dem her ist das auch eine Verbindung, die ich so nutze.
Ebenfalls gefällt Ihnen amerikanisches Frühstück.
Ja, das ist ja so. Eben, es hängt wieder mit dem zusammen.
gepflegte Kleidung, sagen Sie auch, ist ein Plus. Ich habe extra Krawatte angelegt für Sie zu Abend und ein Pochettchen rein da. Ist das okay für Sie?
Ist gut, ja.
Nein, danke, merci. Und Sie haben gerne kalte Jahreszeit in der Schweiz. Mhm. Warum?
Mir gefällt die kalte Jahreszeit sehr gut. Also von dem her habe ich den Winter genossen. Auch wenn es gewisse Abstriche gegeben hat, aufgrund von der Kritik, unberechtigter Kritik am Winterdienst.
wohnt ja auch nicht in Ihrem Departement.
Doch.
Ist Ihrem Departement? Zu mir. Entschuldigung. Jetzt wird es aber wieder Frühling. Das heisst, jetzt ist es dann nicht mehr so schön.
Doch. Das ist immer schön. Es ist umso schöner jetzt, wenn das Leben anfängt.
Was Ihnen nicht passt, ist zum Coiffeur gehen.
Ja, das ist ein wirklich unnötiges Übel. Ja.
Das ist langweilig. Haben Sie vielleicht einfach die falsche Coiffeuse?
Ja, das glaube ich jetzt wiederum nie. Nein. Okay.
Wer schneidet Ihre Haare? Kann man das verraten?
Das würde ich jetzt schon sagen, aber das nützt ja nichts. Ja.
Okay. Also ist niemand aus der Familie, oder?
Nein.
Was Sie auch nicht gerne haben, sind Zecken, das kann man nachvollziehen. Schlangen ist auch noch ein bisschen nachvollziehbar. Energy Drinks.
Das hat mit meinen Kindern zu tun. Meine Kinder sagen, das sei etwas Gutes. Und dann habe ich das schon probiert, aber sage, das ist etwas Grausiges. Ich kann das nicht trinken. Ich weiß nicht, wie sie es haben. Mal probiert habe ich schon.
Unpünktlichkeit ist etwas, was sie auch nicht gerne haben. Ja,
das kann ich nicht haben.
Ja. Sind Sie als Stadtrat immer pünktlich bei den Sitzungen? Schaffen Sie das immer?
Das ist ja so.
Und das Letzte, was mir aufgefallen ist, was Sie auch nicht gerne haben, ist Mannensynchronschwimmen. Und Sie haben mir im Vorfeld gesagt, da gäbe es eine Geschichte dazu.
Die Geschichte war im Gemeinderat. Ich weiss nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Es ging irgendwie ums Hallenbad gegangen, irgendetwas. Und da hat der Adrian Ramsauer hier irgendetwas vertreten. Und ich habe gesagt, ja, jetzt können wir dann noch irgendwie eine Mannensynchronschwimmgruppe bilden. Und das ist mir hier geblieben. Ich weiss jetzt noch nicht, ob es die Sportart gibt oder nicht gibt. Und ich will niemandem zu nahe treten. Wenn die jemand ausübt, dann ist das so.
Noch kurz zum Schluss. Am 12. April steht wieder eine Abstimmung an hier in Winterthur. Es ist zwar nicht Ihr Departement, aber trotzdem haben Sie sich sicher damit befasst. Und zwar geht es darum, auf die Teilaufhebung von Gemeindezuschüssen zur AHV-IV. Da geht es darum, dass ein Teil von AHV- und IV-Bezüger kommt, Zuschuss über für den Lebensbedarf, wenn das Geld nicht langt, und für Vergünstigungen beim Busabo. Und es gibt dann auch noch Vergünstigungen für Mietzinsen, aber das soll nicht angelangt werden. So sollen 2 Millionen Franken gespart werden. Warum ist es nötig, in Winterthur auf den Ärmsten, auf dem Buckel der Ärmsten noch zu sparen?
Ja, das ist natürlich dann der Aufhänger auf dem Buckel der Ärmsten. Der Stadtrat hat zuerst vorgeschlagen, auf das Ganze zu verzichten, hat sich dann aufgrund der Gemeinderatsdebatten, auch dem Gemeinderatsbeschluss, angeschlossen, auf die 2 Millionen zu gehen. Und ich glaube, das ist vertretbar, wenn man die heutige Gesellschaft auch anschaut. Mindestens sind das die Aussagen auch vom Departement Soziales, wo das auch vertreten tut, vertreten muss und auch der Vorschlag so wo ist.
Okay. Dann würde ich da mal sagen, machen wir einen Schlusspunkt. Sie haben vieles verraten, wir haben auch ein bisschen über die Vergangenheit geredet. Vielleicht noch kurz für die Zukunft, was sind die nächsten Projekte, die anstehen?
Masterplan Bahnhof beschäftigt mich sehr stark. Wir werden ja mit dieser Gleisquerung, zweite Etappe, diesen Sommer den ersten Platz haben und dann Sommer im nächsten Jahr den zweiten Platz. Wir werden da zusammen mit den Medien einen Vorschlagswettbewerbe lancieren, dass die Leute nehmen für die zwei Plätze eingeben können. Eine Jury wird sich damit befassen. Das gibt den Beginn von dem neuen Quartier, dann, wo das ganze Sulzareal anschliessen kommt. Auf der anderen Seite vom Bahnhof mit der Personenunterführung Nord, die auf 17 Meter verbreitert wird, mit der Rudolfstrasse auf der anderen Seite, das sind sehr grosse Baustellen. Dann habe ich mit dem Verkehr natürlich ein paar Projekte, Regionalverkehrssteuerungssystem, Verkehrskonzept Neuhege-Grütze, wo morgen die Medienmitteilung rauskommt. So habe ich noch ganz viele Projekte.
Gut, für das wünsche ich Ihnen viel Kraft in Ihrem Amt als Stadtrat, aber das brauchen Sie ja wahrscheinlich gar nicht, weil Sie selber so immer so gelassen sind und alles mit Ruhe nehmen können. Als kleines Dankeschön möchte ich Ihnen gerne noch ein Präsentchen mit auf den Weg geben, eine Süßigkeit aus der Confiserie Vollweide.
Danke vielmals.
Besten Dank.
Danke vielmals.
Josef Liesibach.
Danke.
Herzlichen Dank bei Ihnen hier im Publikum und auch den Zuhörern auf Radio Stadtfilter. Der nächste Stadttag ist am Donnerstag, am 26. März, also der Donnerstag, der jetzt kommt. Dann ist das Thema Bilanz Winterthur 750. Das letzte Jubiläumsjahr schauen wir nochmal zurück und beleuchten, was hat man gut gemacht und was hat man nicht so ganz gut gemacht. Die Gäste sind aus dem Organisationsteam, der Enrico Giovanoli und der François Gauchard und der Stadtpräsident der Michael Künzli. Mehr Infos und immer das aktuelle Programm vom Stadttag, das gibt es auch im Internet unter www.stadttag.ch. Besten Dank fürs Interesse, einen schönen Abend, auf Wiedersehen.